Meine Schwestern und Brüder, Frau Rehberg hat es gerade bei der Begrüßung für dich herzlich Danke schon gesagt. Das Thema der Fastenzeit in diesem Dom ist in diesem Jahr der Standpunkt bzw. der Fragepunkt, wofür setzen sich Christen ein? Wofür und dann eben auch wogegen? Weil Bischof Thomas Löhr bat mich, den Blickwinkel vom Ordenschristen her zu wählen und näherhin von den zwei Ordenschristen, die im Moment, wenn man das so sagen kann, im Bistum Limburg eine besondere Berühmtheit haben. Die Schwester und der Pater aus dem Westerwald haben in ihrer je eigenen Weise, in ihrer je eigenen Berufung, ihre Nachfolge Christi mit allen Konsequenzen gelebt und damit Menschen geholfen, ihr jeweiliges Leben zu meistern, ihr Leben auch in verbesserter Lebensqualität zu leben, die Möglichkeiten von Leben voller auszuschöpfen. Sie haben vielfach verhindert, dass Leben verkümmert, Schaden nimmt oder erst gar nicht zum Zug kommt. An diesem Ort hier und in dieser Stadt brauche ich die Biografie der heiligen Maria Katharina Kaspar nicht zu erzählen. Diese Frau aus dem Westerwald war hier schon vor dem 16. Oktober 2018 bekannt. Am 26. Mai 1820 ist sie in Dernbach geboren worden, ich denke, in ganz einfachen Verhältnissen, in Armut. Westerwald und Armut, das war im 19. Jahrhundert kein Gegensatz. Ich bin gespannt auf die Ausstellung im Dommuseum ab Mitte April über Westerwald und Armut. Natürlich weckte das immer auch Kräfte. Man denke nur an den Zeitgenossen von Maria Katharina Kaspar, Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Aber da begeben wir uns in ein Gebiet des Westerwaldes, das nicht mehr zum Bistum Limburg gehört. Da kommen zwar bis heute immer noch gute Leute her, aber das ist jetzt nicht unser Terrain. Wir bleiben im Bistum Limburg und gehen zunächst mal nach Dernbach. Die junge Katharina ist ganz früh ganz sensibel für Gott. Klar, sie wächst wie selbstverständlich im Raum von Kirche und Glaube auf, für Gott und für die Menschen, näherhin konkret für die Mitmenschen in ihrem Dorf. Sie sieht, sie spürt, sie erfährt, hier kann Leben nicht aufblühen und nicht wachsen und stark werden, weil sich niemand um diese Heranwachsenden kümmert, weil Kinder aus vielerlei Gründen sich selbst überlassen sind, weil Leben kann sich hier nicht entfalten, weil Menschen bitterarm sind, kommen auf keinen grünen Zweig oder weil sie krank sind, keine Pflege haben, nicht zum Arzt können. Und Katharina fängt an, langsam Schritt für Schritt zu helfen. Sie diskutiert nicht die soziale Frage, hätte sie auch gekonnt. Sie hinterfragt nicht das politische System, wäre sicher auch dran gewesen. Sie handelt einfach, Schrittchen für Schrittchen. Sie hat diesen Impuls zur gelebten Nächstenliebe aus der Mitte ihrer Person, aus ihrem Glauben. Sie weiß sich von Gott für diese Aufgabe gerufen und berufen. Und spätestens als dann andere junge Frauen des Dorfes sich ihr anschließen und sie zusammen gemeinsam betreuen und pflegen und die Arbeit sich inhaltlich und räumlich ausweitet, bekommen ihre Träume, bekommen ihre Visionen Kontur. Es wird nachhaltig, würden wir heute sagen. Es entsteht der Verein, es entsteht die Kongregation der armen Dienstmägde Jesu Christi. Und auch das passt zu Maria Katharina Kaspar, dass sie rasch erkannte, dass neben der Zuwendung zu den Kindern und zu den Kranken die Bildung, besonders die Mädchenbildung, Aufgabe ihrer Sendung sein muss. Sie hat exakt das erkannt, was wir heute immer wieder propagieren. Die beste Investition in die Zukunft von Menschen. Die beste Prävention gegen Armut, Vernachlässigung, Verkümmern ist Bildung. Schulische Bildung, berufliche Bildung. Das erkennt interessanterweise und leistet eine Frau, die selbst keinen großen Anteil am Bildungsangebot ihrer Zeit nehmen konnte, aber die hellwach war, hochintelligent, willens- und natürlich entscheidungsstark. Vermutlich haben nicht wenige in Dernbach den Kopf geschüttelt, als sie mit ihrem Werk klein anfing oder als sie dieses Häuschen baute, das man dann schnell das Kloster nannte, oder als sie x-mal zu Fuß von Dernbach nach Limburg gelaufen ist, um den bischöflichen Segen einzuholen. Und ich möchte auch nicht wissen, wie die hier dem Bischof Blum auf die Nerven gegangen ist. Der wird manchmal gesagt haben, ach, die schon wieder. Wenn das Fräulein Kaspar aus Dernbach durch die Barfüßerstraße kam, die ist nicht vorher rechts da eingebogen, da hatte die gar kein Geld zu, die ging direkt zum Bischofshaus und sagte, was ist Sache? Maria Katharina Kaspar wusste, was sie wollte. Auch gegenüber dem Bürgermeister, auch gegenüber dem Bischof. Keine falsche Demut. Das ist ein großer Aspekt ihrer Heiligkeit auf dem Fundament gelebter Nächstenliebe. Zuwendung zu den Kindern, Hilfe für die Kranken, Bildung für die Mädchen. Und das trägt ja Früchte bis heute. Meine Schwestern und Brüder, ich muss in diesem Zusammenhang immer neu an meine Kaplanszeit Anfang der 1980er Jahre hier in Limburg denken. Ich war oft total überrascht, wenn ich hier auf Frauen aus der Generation meiner Mutter ist Jahrgang 1926 gewesen, traf. Frauen dieser Generation waren noch zu meiner Kinderzeit im Westerwald meist in der Familie tätig. In der kleinen Landwirtschaft, vielleicht als einfache Hilfen in der Keramikindustrie des Kannenbäckerlandes oder irgendwo als Reinigungskräfte. Ich will nicht sagen, dass da Leben verkümmerte, aber es blühte, weiß Gott, nicht nach den Begabungen und den Talenten auf, die in diesen Frauen steckten. Ganz anders habe ich das dann in Limburg erlebt und in der Umgebung. Und warum? Weil es hier die Marienschule gab, die Mädchen Bildung und damit Berufschancen, Einkommenschancen, Aufstiegschancen, Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit ermöglichten. Ich öffne mal kurz die Tür von den Dernbacher Schwestern in Marienschul- und Priesterseminar und nenne noch die Vinzentinerinnen damals und die Nazareth-Schwestern heute im Krankenhaus, natürlich auch die Palutinerinnen, meine Schwestern, und sage, was Ordensfrauen in und für Limburg und Umgebung geleistet haben und leisten, ist gar nicht hoch genug anzusetzen in ihrer Sorge um die Menschen, damit Leben gelingt und blüht und nicht verkümmert. Pater Richard Henkes hat zwar auch im schulischen Bereich und in der Caritas gewirkt, aber sein besonderes Wirkungsfeld ist die Verkündigung, in der Schule auch, besonders in der geistlichen Begleitung, in Exerzitien der Predigt. Und gerade die Predigt sollte ihm ja zum Verhängnis werden, im Westerwald und dann in Schlesien. Wie Katharina Kaspar, auch an einem 26. Mai geboren, aber 80 Jahre später, im Jahr 1900, in Ruppach-Goldhausen. Auch er aufgewachsen in einer Familie, zu der selbstverständlich Glaube und Kirche dazugehört. Ihn begeistert die missionarische Arbeit der Palutiner. Sein Wirkungsfeld wird aber dann später nicht Afrika sein, sondern, ich sage mal, der Mensch, der Christ hierzulande, in Deutschland. Sehr schnell hatte er vor 1933 schon erkannt, dass das Menschenbild der Nationalsozialisten nicht kompatibel ist mit dem der Bibel und des Christentums. Da gibt es kein Oben-Unten-System von Herrenmenschen und niederen Klassen. Da gibt es kein lebensunwertes Leben. Pater Henkes verkündet die Würde, verkündet den freien Menschen, die starke Persönlichkeit, ihren Wert und ihre Würde vom Schöpfergott her und vom Erlöser Jesus Christus her, dem Bruder aller Menschen. Und wer diesem Bruder, diesem Erlöser nachfolgt, nicht aus Zwang, nicht aus Tradition, sondern aus freier innerer Entscheidung, aus persönlicher Überzeugung, dessen Leben gelingt und der bringt auch das Leben anderer zum Blühen. Das gelenkte Leben in der Masse ist letztlich Leben, das verkümmert. Man kann das Zeugnis von Pater Henkes als Teil des christlichen Widerstandes gegen das Nazi-Regime deuten. Er selbst hat das vermutlich nicht so hoch angesetzt. Er ging einfach seinen Weg mit allen Konsequenzen. Branitz, eine kleine Stadt, heute in Polen gelegen, nahe der tschechischen Grenze, hat er oft im Exerzitienhaus St. Josef gepredigt, große Kurse, auch in der Pfarrkirche. Am Männerwallfahrtstag Annaberg können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, 7000 Zuhörer. Das war natürlich der Gestapo ein Dorn im Auge. Und als dann in den Heilanstalten in Branitz die ersten Kranken abtransportiert wurden, hat er von der Kanzel gesagt, das ist Mord. Es verwundert nicht, dass er im Gefängnis und im KZ Dachau gelandet ist. Auch hier will ich kurz die Tür öffnen. Ich denke in diesem Moment immer auch an Kaplan Josef Hattung aus Salz, meiner Heimatgemeinde als Kind, der auch in Dachau war, aber überlebt hat, wie durch ein Wunder, wie es im Amtsblatt heißt. Ich denke an das Schicksal von Franz Leuninger aus Mengerskirchen. Ich denke noch an 10 andere Palutiner, die auch in Dachau waren. Die meisten haben überlebt. Viele, viele haben damals aus Glauben, aus kirchlichem Gespür und Geist irgendwie doch Distanz und Widerstand gelebt. Bei Pater Henkes kommt noch eines hinzu. In Schlesien, näherhin in diesem Örtchen Strandorf, wo er dann ab 1941 Pfarrer war, erlebt er die Verwerfungen von Grenzgebieten, die ungeheuren Spannungen zwischen Deutschen und Tschechen. Und er fängt an, Tschechisch zu lernen. Im KZ macht er damit weiter, um nach dem Krieg nicht in den Westerwald, wo er viel Heimweh nach hatte, nicht in den Westerwald zu gehen, sondern wieder in dieses Gebiet, um für Ausgleich zu sorgen, um für Versöhnung zu sorgen zwischen den Tschechen und den Deutschen. Uns heutigen, meine Schwestern und Brüder, ist der Gedanke eher fremd. Pater Henkes verstand sein Priestersein immer als Kreuzesnachfolge. Und er spricht oft davon, auch das ist uns heute ganz weit weg, von Opferpriestersein. Das heißt nicht, dass der Mann nicht fröhlich war, nicht weltzugewandt war, nicht gern gelebt hätte, aber diese innere Haltung hatte dann ja Konsequenz. Als Ende 1944, Pfarrer Rehberg sagt es schon, im überfüllten KZ Dachau der Flecktyphus ausbricht und die SS dann Quarantänebereiche einführt, in die sie selbst dann nicht mehr reingeht, heißt es natürlich, wer kümmert sich denn um diese elenden Kranken da drin, diese Grippe, muss man sagen, in diesem Dreck, die Sterbenden. Und da waren auch tschechische Mitgefangene, von denen er Tschechisch gelernt hat. Wer begleitet diese Männer, diese Leute in den Tod? Die Gefahr und das nahe Ende ganz klar vor Augen, hat Pater Henke sich dann freiwillig dieser Aufgabe gestellt und ist ihr am 22. Februar 1945 erlegen. Maria Katharina Kasper und Richard Henkes haben auf je eigene Weise in ihrer jeweiligen Berufung gesehen, wo Leben verkümmert und es aufgerichtet. Haben sich eingesetzt, dass Leben gelingt und Leben blüht. Klar, Aufgabe von Ordenschristen. Ich wäre aber ein schlechter Palutiner, würde ich nicht sagen, das ist nicht allein Aufgabe von Ordenschristen oder von eben solchen außergewöhnlichen Christen. Nein, das ist Aufgabe aller Getauften. Das ist die Herausforderung der Taufen, zu der jeweiligen Zeit an dem jeweiligen Ort den Herausforderungen des Hier und Heute zu bestehen und Leben zum Blühen zu verhelfen. Bei allem, was diese beiden Ordenschristen, ich sag mal, geleistet haben, meine Schwestern und Brüder, viele leisten ja viel. Am meisten bewundere ich dann doch immer aus heutiger Sicht ihr Verhältnis zu Gott. Gehen wir mit der Maria Katharina in die Heilbornkapelle, wo ihre Berufung und ihre Sendung ihr klar wurde. Und erinnern wir uns an das Wort an den Bürgermeister von Dernbach. Den Willen Gottes zu tun ist nicht schwer. Naja, weiß ich nicht, aber so hat sie es gesagt. Den Willen Gottes zu tun ist nicht schwer, aber schwer ist, wenn man ihn nicht weiß. Ich mag dieses Wort. Denn darin spürt man einerseits eine Gewissheit, andererseits auch dieses Ringen. Denn wer kennt schon immer den Willen Gottes? Hüten wir uns vor den Menschen, die sagen, sie wüssten, was der Wille Gottes ist. Das sind die Schlimmsten. Das ist immer ein Ringen. Das ist immer ein Ringen. Und es gibt genügend Zitate von Maria Katharina Kasper, die sagen, mitten in all ihrem Suchen und ihrem Ringen, wusste sich aber dann doch immer auf dem Weg für Gott und mit Gott. Und gehen wir mit Pater Henkes in das Schönstattkapellchen in Fallendar, von dem er ja stark geprägt war. Außer ja, mehr als einem Jahr vor seiner Priesterweihe war er sein Leben, da hat er sehr gezweifelt und gerungen, war er ein Leben lang überzeugt von seiner Berufung. Und in einem Brief aus dem Gefängnis in Ratibor schreibt er: Am Anfang habe ich noch um meine Freiheit gebetet. Jetzt habe ich mich durchgerungen. Und wenn ich auch ins Lager müsste, dann werde ich genauso Deo Gratias sagen wie bei meiner Verhaftung. Schließlich muss ich ja wahrmachen können, was ich anderen in Exerzitien gepredigt habe. Bis heute hat der Herrgott mich beschützt. Er wird mir auch weiterhin seine Gnade geben. Das schreibt er aus dem Gefängnis und später ähnliche Sätze auch aus dem KZ. Das bewundere ich immer. Er hat seinen Weg die ganze Zeit, das kann man allen Briefen entnehmen, die ganze Zeit immer als Weg für Gott und mit Gott gesehen. Auch im KZ. Unglaublich. Bei der Heiligen, bei dem zukünftigen Seligen ist es das Gleiche. Wer sich Gottes gewiss ist, wer Ja sagt zu Gott und weiß, dass er Ja sagt zu mir, dem ist klar, was er zu tun und zu lassen hat, wofür Christsein steht und wogegen. Unsere Herzen heute, meine Schwestern und Brüder, ich vereinnahme sie jetzt mal, sind heute oft tief verunsichert. Nicht zuletzt durch die Lage der Kirche und auch der Gesellschaft in unseren Tagen. Das macht unsere Frage nach Gott, nach seinem Willen an uns, nach unserer je eigenen Berufung und Sendung, weiß Gott, nicht leicht. Das verdunkelt die Ausstrahlung unseres Glaubens. Ich denke, wenn wir uns Gottes immer sicher wären, wenn wir seinen Willen immer wüssten, wenn unsere Nachfolge nicht eher tastend, sondern mutvoll wäre, dann wüssten wir auch immer, hier muss ich jetzt handeln, pro oder contra. Hier muss ich reden, hier muss ich vermitteln, hier muss ich versöhnen oder versöhnlich leben, hier muss ich schweigend an der Seite stehen. Nicht allein, aber besonders wir Westerwälder dürfen stolz sein auf Maria Katharina Kasper und auf Richard Henkes, der dann bald vor diesem Altar, vor dem er auch zum Priester geweiht wurde, selig gesprochen wird. Aber meine Schwestern und Brüder, ich habe heute Nachmittag hier mit Ihnen nicht auf diese beiden Personen geschaut, damit wir folgenlos Menschen der Kirchengeschichte irgendwie bewundern. Wie hat es Sören Kierkegaard so schön gesagt? Christus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Wir haben auf diese beiden Ordenschristen geschaut, um für uns persönlich angeregt und auch ermutigt zu werden in unserem Glaubensleben heute. Die hatten damals ihre Herausforderungen, wir haben sie heute. Und da brauchen wir den Blick auf andere, sagen wir, auf glaubwürdige Vorbilder. Das tut gut auf dem Weg des Glaubens und das macht stark auf dem Weg des Glaubens. Und meine Schwestern und Brüder, solche Vorbilder im Glauben gibt es Gott sei Dank nicht nur in der Vergangenheit und nicht nur unter den Seligen und den Heiligen, sondern, und davon bin ich überzeugt, auch heute. Solche Vorbilder im Glauben gibt es in unseren Familien, gibt es in unseren Gemeinden, gibt es in unseren Gemeinschaften, gibt es in unserem Bistum. Blicken wir uns um, dann entdecken wir sie und dann schöpfen wir neu Mut zum Pro und zum Contra, das dran ist.